Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ostern, das Auferstehungsfest, ein Fest, was wir voller Freude feiern können mit dem Osterfrühstück heute Morgen, aber auch jetzt, dass wir noch auf das Wort Gottes hören, einfach uns ausrichten nach ihm. Mal so die Frage, was macht Ostern eigentlich aus? Was ist das Besondere an Ostern? Was ist das, was Ostern am besten beschreibt? Man kann sagen, dass die Auferstehung Jesu, das ist das Wichtigste. Einfach auch dieses Bewusstsein, Jesus lebt. Diese Botschaft, wenn die Frauen zum Grab kommen und sagen, ja, wo ist er? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und dann gehen sie nicht hin und sagen, oh, Jesus ist nur geklaut worden, sondern sie sagen, der Herr lebt. Das macht diese Botschaft aus. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Selbst wenn es unglaublich ist oder unglaublich scheint, weil die ersten Jünger haben das gehört, aber wussten auch nicht, was sie damit jetzt anfangen sollten. Da kommen irgendwelche Frauen und sagen, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Aber wer weiß, was die so sagen. Und am Anfang war es nicht so, dass sie einfach geglaubt haben. Und trotzdem ist diese Auferstehung und das, was Ostern ausmacht, das Zentrale, warum wir feiern. Dass Christus lebt und dass er auferweckt wurde, auferstanden ist von den Toten. Und Petrus beschreibt das wunderbar in seinem Brief. Im ersten Petrusbrief beschreibt er das gleich zu Anfang in den Versen 3 bis 5. Und schreibt es an die Gemeinden und sagt dort in 1. Petrus 1, 3 bis 5, was das ausmacht, was Jesus gemacht hat. Und diese drei Verse sind mega voll von dem, was Jesus ausmacht. Oder was dort passiert ist, was an Ostern passiert ist. Und wenn ihr das mitlesen wollt, 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 5, da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, bewahrt euch Gott in seiner Macht für die Rettung, die schon vorbereitet ist und dann in der letzten Zeit offenbar wird. Vater, danke, dass wir diese Hoffnung der Herrlichkeit haben, dass wir das sehen dürfen, erkennen dürfen, was du getan hast. Vater, dir sei Lobpreis und Ehre für das, was du wirkst. Amen. Es startet in diesen Versen mit einem Lobpreis. Das, was Petrus hier tut, ist, dass er gleich nach dem Anfang von dem Petrusbrief weitermacht und sagt, hallo, übrigens gepriesen sei Gott. Und das schreibt er an Menschen, die eigentlich voll in der Anfechtung sind, die voll viele Probleme haben, weil sie Jesus folgen. Und denen schreibt er, gepriesen sei Gott. Und das steht auch über Ostern, dass wir sagen dürfen, gepriesen sei Gott. Wenn ihr mal kurz drüber nachdenkt, wofür wir Gott loben und preisen können, dann fällt bestimmt jedem hier etwas ein, wo wir sagen können, ja, dafür sei Gott Lob und Ehre. Denn Gott gebührt die Ehre dafür. Zum einen wegen Ostern an sich, dass wir, wie wir es gerade auch immer wieder gesungen haben, Gott die Ehre geben, Jesus die Ehre geben, dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Er hätte das nicht machen müssen, sondern er hat das gewählt für uns. Aber hier geht es nicht nur um Jesus, sondern hier geht es um Gott. Gott, der unser Herr ist, der gepriesen gehört, den wir loben und preisen sollen. Und das, obwohl es immer wieder Probleme gibt. Also wenn ich heutzutage in die Welt schaue, dann gibt es genügend Dinge, wo ich mir denke, warum greift Gott nicht ein? Warum ist das so schwierig? Warum ist alles so heikel? Warum gibt es so viele Krisen auf der Welt? Das Osterfest dieses Jahr, ich habe an Karfreitag gab es einen Bericht, dass Jerusalem so ausgestorben ist wie das letzte Mal zur Pandemiezeit. Weil Israel sagt, wir können das nicht zulassen, dass jetzt Pilgerfahrten stattfinden in Jerusalem. Und viele, die dort leben und das jedes Jahr mitgemacht haben, sagen, es ist traurig, das jetzt so mitzukriegen, dass wir die Auferstehung, erst die Kreuzigung und dann die Auferstehung Jesu nicht feiern können, an dem Ort, wo es geschehen ist. Das ist die Krise, in der wir drin sind. Und in das hinein schreibt Petrus und sage ich euch heute, gepriesen sei Gott, weil er Herr und Heiland ist. Weil er das ist, obwohl hier Schwierigkeiten auf der Welt sind, weil er Gott und Herr ist. Dafür sei Gott gepriesen. Dasselbe hat auch Jesus gemacht. Er hat auch seinen Gott gepriesen. Denn in dem Vers heißt ja, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also Jesus als der Sohn Gottes hatte Gott den Vater vor sich. Und hat an Karfreitag gelitten in dem vollen Bewusstsein, dass Gott mit ihm unterwegs ist. Und er hat anerkannt, dass Gott einen großen Plan hat, dem er sich unterstellt. Und hat dafür Gott gelobt und gepriesen und seine Hände erhoben am Kreuz. Und ist gestorben, weil der Vater es gesagt hat. Jesus hat anerkannt, ja, der Vater ist der, der mich dafür eingesetzt hat, dass ich leide und sterbe, damit so, wie wir es auch gerade gesungen haben, unsere Erlösung da ist durch Jesus. Da haben wir an Karfreitag dran gedacht, uns daran erinnert, was Jesus getan hat. Aber der Vater hat da nicht aufgehört, Gott zu sein, sondern er hat gerade weitergemacht und gesagt, jetzt ist es vollbracht. Mein Sohn hat alles gegeben, damit die Menschen zu mir kommen können. Und deswegen hört es nicht auf, sondern, wie es in Kolosser 1, Vers 18 heißt, hat Gott der Vater Jesus jetzt eingesetzt. Dort heißt es, Christus ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, also ihr, wir. Da ist Christus der Herr. Er ist eingesetzt vom Vater. Er ist der Anfang, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Das ist das, was wir feiern heute. Er ist auferstanden, er ist der Erste, der das gemacht hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus auferstanden ist von den Toten, gab es das nicht. Es ist alles neu. Alles neu, nicht nur, dass jetzt ein ewiger Bund geschlossen wird durch Christi Blut, sondern jetzt ist auch jemand von den Toten auferstanden und lebt ewig. Das ist Christus, der Erstgeborene aus den Toten, an dem wir Anteil haben dürfen. Das heißt in 1. Petrus weiter, in Gottes großer Barmherzigkeit hat der Vater uns wiedergeboren durch Jesus. Das heißt wieder in Kolosser Kapitel 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werdet, dann werdet ihr auch ihm offenbart in aller Herrlichkeit. Wir haben jetzt Hoffnung in der Barmherzigkeit Gottes, weil wir in ihm geborgen sind. Christus in euch ist jetzt die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das, woran wir uns erinnern dürfen an Ostern. Wir haben Anteil an Christus und in Christus haben wir Hoffnung der Herrlichkeit in Ewigkeit. Wie ist das geschehen? Wie ist das gemacht worden? Was hat Jesus getan? Jesus hat eigentlich nichts getan. Sondern Jesus hat nur gewartet. Jesus ist gekreuzigt worden, er ist gestorben, er ist hinabgenommen worden vom Kreuz, er ist begraben worden und jetzt muss Jesus warten. Und Jesus wartet darauf, dass der Vater handelt. Weil der Vater jetzt sagt, ich erwecke meinen Sohn auf von den Toten. Das ist das Geheimnis Christi, dass nicht er auferstanden ist, sondern dass Gott gesagt hat, das lesen wir ja auch in 1. Petrus, nicht Jesus hat gesagt, ich stehe auf, sondern der Vater hat gesagt, ich erwecke Jesus von den Toten auf. Die Begründung liegt schlicht und ergreifend darin, dass Gott gesagt hat, das ist ungerecht, was geschehen ist. Christus ist zu Unrecht gestorben und das darf nicht sein. Und deswegen greift Gott der Vater ein und sagt, ich erwecke Jesus von den Toten und lass ihn auferstehen. Das Einzige, was Jesus danach tun musste, er musste wieder auf den Vater hören und sich aufwecken lassen. Aber das ist das, was der Herr, was Gott, was der Vater getan hat. So wird es uns zum Beispiel in Römer Kapitel 6 berichtet. Dort heißt es in Vers 4, wie Christus durch die Herrlichkeit und die Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, sind wir ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit. Das ist das, was der Vater macht. Er sagt, diese Ungerechtigkeit, die an meinem Sohn geschehen ist, die darf nicht bleiben. Und im Blut Jesu, im Blut dieses zu Unrecht verurteilten, gekreuzigten, gestorbenen, darin liegt jetzt die Erlösung. Die Erlösung für alle Menschen. Dasselbe heißt es nochmal in Galater 1, Vers 1 und an einigen anderen Stellen, dass der Vater den Sohn auferweckt hat. Er hat gesagt, ich will, dass er lebt und das ist die Auferstehung. Uns, und wir sind mit hineingenommen, uns durch die Auferstehung in Christi zum ewigen Leben zu bringen. Das ist die Einladung, die Gott jetzt hat. Durch Jesus können wir aus dem Tod zum Leben kommen. Können wir aus der Knechtschaft dieser Welt in die Herrlichkeit Gottes kommen. Das ist das, was Christus ausmacht. Wir sind durch Jesus auch auferweckt, wenn wir das annehmen, wenn wir das zulassen. Wenn wir sagen, ja, wir wollen in Jesus unser Leben gestalten. Das ist auch das, was nochmal in Kolosser Kapitel 1 erwähnt wird. Da heißt es in Vers 23, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, nämlich die gute Botschaft, dass Jesus lebt. Das ist Ostern, dass wir die gute Botschaft haben, das Evangelium, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Das ist manchmal nur ein Ritual, aber trotzdem immer wieder zu Ostern eine schöne Erinnerung, dass wir uns mit diesem Ostergruß begegnen können und sagen können, ja, wir haben einen auferstandenen Herrn. Wir haben jetzt, und das ist auch das, was Petrus so schön schreibt, eine lebendige Hoffnung geschenkt bekommen. Und das ist reine Gnade. Du und ich, wir haben ein Geschenk von Jesus bekommen, dass wir etwas bekommen, was wir gar nicht verdient hätten. Ein Riesengeschenk, ewiges Leben in Christus. Wir dürfen wissen, dass wir in dieser Gnade leben. Später im ersten Kapitel, Vers 13 vom ersten Petrus, da heißt es nochmal, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade im Herrn. Unsere Hoffnung liegt in der Gnade Gottes. Dass Gott uns etwas schenkt, was wir gar nicht verdient hätten. Wir müssen es eigentlich nur annehmen. Ich fand das gerade so schön. Ich weiß nicht, wer die Kinder beobachtet hat, die jetzt unten sind. Deswegen kann ich auch gut über sie reden. Die sind gerade hier durchgegangen. Und keiner von denen hat es, glaube ich, verdient, heute Schokolade zu kriegen. Aber die sind durchgegangen, haben Tassen voll gemacht mit Schokolade, weil die ja hier am Tisch liegt. Also reine Gnade. Ja, wie die Eltern damit heute umgehen, bin ich mal gespannt, wenn die dann keinen Hunger haben heute Mittag. Aber das ist das, was Ostern ausmacht. Dass wir so ein Gnadengeschenk haben. Und jetzt könnte man sagen, ja, weil heute Ostern ist, gibt so viel Schokolade und so Süßigkeiten, sehr schön. Und jetzt nochmal, wenn jetzt die Kinder heute heimkommen und sagen, eigentlich ist doch jeden Tag Ostern für uns. Da müssten wir eigentlich jeden Tag so einen reich gedeckten Tisch haben und so viel Schokolade kriegen. Weil diese Hoffnung der Auferstehung Jesu hört nicht an Ostern auf, sondern die geht jetzt erst richtig los und bleibt immer da. Dass wir wissen dürfen, wir sind überreich beschenkt. Und das nicht aus dem, was wir getan haben, sondern aus dem, was Jesus getan hat. In Römer Kapitel 5 heißt es so schön in Vers 10, Gott hat uns mit sich versöhnt, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch gegen Gott waren, als wir nichts von ihm wussten, als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten, hat er gesagt, und für dich gebe ich mein Leben. Weil ich will nichts von dir wissen, Gott. Und trotzdem gibt er für dich sein Leben. Ob wir es wissen wollen oder nicht, er gibt sein Leben für uns. Das hat er getan. Aus reiner Gnade. Das hat keiner von uns verdient. Ich nicht und leider muss ich das sagen, auch ihr nicht. Das ist reine Gnade. Aber Gott hat entschieden, wenn du willst, dann hab Anteil an Jesus, an seinem Tod und vor allem an der Auferstehung und lass dich auferwecken vom Herrn. Und sei nicht mehr Feind, sondern lass dich mit hineinnehmen in seine Gegenwart. Denn er hält ein makelloses Erbe bereit, was im Himmel auf uns wartet. Jesus hat in Ewigkeit alles für uns bereitet. Wir müssen es nur abholen. Wir müssen nur Ja sagen und sagen, ja, wir nehmen dieses Gnadengeschenk von dir an. Dieses Erbe wird auch wieder schön beschrieben in Kolosser, Kapitel 1, Vers 15. Der Sohn, der das perfekte Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, er ist derjenige, der Erstgeborene ist über allem Geschaffenen. Er ist derjenige, der jetzt der Herrscher der sichtbaren, der unsichtbaren Welt ist. Das ist Christus. Und in ihm dürfen wir sein. Und in ihm dürfen wir die Hoffnung der Herrlichkeit haben. So wie es in Kolosser 1, Vers 27 heißt, es ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das sind nicht wir, sondern es ist allein Christus, der es wirkt. Das ist nicht das, was wir tun können, nicht das, was wir erledigen können, nicht das, was wir machen können, sondern es ist reine Gnade Gottes. Aus seiner Barmherzigkeit heraus werden wir gerettet und können wir auferstehen von den Toten. Petrus schreibt es so, dass er sagt, seine Herrlichkeit wird nie vergehen und wird nie an Wert verlieren. Denn es ist nichts Menschliches, sondern es ist Gottes Gerechtigkeit. Gott legt es fest und sagt, in dieser Gerechtigkeit, in dieser Geborgenheit wollen wir sein. Gott legt es fest und sagt, in meiner Herrlichkeit könnt ihr gerecht werden. Das ist keine Gerechtigkeit, die wir menschlich verstehen können. Das lesen wir auch immer wieder in der Bibel, dass Menschen sagen, ja, wie kann das denn gerecht sein, dass jemand stirbt? Das begegnet mir heute immer wieder beim Menschen, dass sie sagen, ja, warum sollte jemand anders für mich sterben? Nee, das ist mir zu brutal, das will ich nicht. Aber das ist Gottes Gerechtigkeit. Er sagt, in Jesus könnt ihr gerecht gesprochen werden. In Jesus haben wir diese Möglichkeit. Wie gesagt, in Römer 5 beschreibt er das, als wir noch Feinde waren. Da wird auch beschrieben, dass das die Gerechtigkeit Gottes ist. Weil einer zu Unrecht gelitten hat, wird die Sünde, das Vergehen und das Verfehlen von anderen ausgeglichen. Dass jetzt jeder Mensch kommen kann, der es eigentlich nicht verdient hätte, zu Gott zu kommen, jetzt zu Gott kommen kann, weil Gott sagt, er spricht Gerechtigkeit. Gott, der gerechte Herr, spricht Gerechtigkeit wegen des Todes seines Sohnes. Und das macht Ostern aus. Und das ist auch das, was Petrus schreibt, weil ihr an ihn glaubt, deswegen seid ihr in dieser Herrlichkeit. Es ist jetzt der Glaube und das Vertrauen an Gott. Der an ihn glaubt, wird das ewige Leben haben. Und das ist auch die Einladung an uns alle. Die Einladung zum Glauben. Zum Glauben vielleicht, dass wir es erneuern und sagen, ja, genau das ist es, daran glaube ich. Das ist das, was ich jetzt heute nochmal bestätigen kann. An Ostern ist eine gute Erinnerung und weit darüber hinaus. Aber es ist auch die Einladung, dass du heute ganz neu festmachst und sagst, ja, er starb für mich. Und dann hat Michi das am Anfang gesagt, dass er auferstanden ist. Und dass da diese Einladung steht, er starb für mich am Kreuz. Und jetzt sagt der Vater, steh auf, damit das ewige Leben da sein kann für alle. Und das ist die Einladung an uns alle, dass wir das verbreiten oder annehmen, vielleicht auch heute zum ersten Mal. Dass wir uns aufwecken lassen und auferstehen, dass er für mich starb, dass Gott der Vater uns jetzt auferweckt in ihm. Wir haben vorhin schon ganz am Anfang eingeladen dazu, wenn du es heute machen willst, dann komm auf uns zu, komm auf mich zu, komm auf jemanden aus der Leitungsrunde zu oder auf jemanden, mit dem du heute reden möchtest, der hier ist. Aber lass den Tag heute nicht vorbeigehen, sondern nimm Anteil an dieser Gerechtigkeit Gottes und lass dich in diese Gnade einladen. Denn der Vater hat auferweckt von Tod und jedem mit Jesus Leben gegeben, der das will. Und das ist die Einladung heute auch an dich, dass wir, obwohl wir noch Feinde waren, mit dem Sohn versöhnt wurden. Und dass wir jetzt dieses ewige Leben haben. Und dass wir wissen dürfen, jetzt sind wir in Christus, in Gott, in unserem Herrn, im Vater, geführt durch den Heiligen Geist, wenn wir das annehmen. Und dann haben wir dadurch diese Zusage, dass Gott uns bewahrt in seiner Macht. Dass wir wissen dürfen, wenn wir ihn einmal angenommen haben, dann sind wir gerettet. Und das ist die Zusage, die wir haben, unter anderem hier, aber auch in Römer 8, 38, 39. Nichts kann uns jemals trennen, nichts Hohes, nichts Tiefes, keine Gewalten, keine Mächte, keine Engel, keine Regierungen, keine Könige, nichts, was geschaffen ist, kann uns trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das, was Jesus bestätigt, der sagt, die Rettung ist allein in ihm. Und dann dürfen wir Anteil haben an dem, was schon vorbereitet ist. Vorbereitet, dass wir zur letzten Zeit wissen dürfen, Jesus kommt wieder. Mit Ostern, vor über 2000 Jahren, ist alles neu gemacht worden. Und so heißt es auch dann wieder in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. In dieser neuen Welt dürfen wir leben, weil Christus lebt. Er ist der auferstandene Herr. Wir dürfen wissen, in ihm sind wir geborgen. Vater, danke, dass du das getan hast für uns. Vater, danke, dass du deinen Sohn auferweckt hast und dass du damit das Leben geschenkt hast. Auch uns das Leben schenkst durch die Auferstehung im Herrn. Danke, Herr Jesus, dass wir mit dir auferstehen dürfen, dass wir an diesem Bund teilhaben dürfen. Und Herr, lass uns das immer wieder neu wichtig werden in unserem Herzen, in unserem Leben und durch deine Gegenwart, dass wir in dir geborgen sind, dass du uns festhältst. Zeig uns aber auch, Herr, wie du uns festhalten willst und wie wir dir begegnen können. Bewahre unsere Herzen und Sinne in deinem Herrn, Jesus Christus. Amen.